Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind bei meiner dritten Predigt über den Heiligen Geist angekommen. Wir beschäftigen uns in meiner Predigtreihe ja damit, wie er in unserem Leben wirkt. Dabei soll es letztlich darum gehen, wie wir die Kraft nutzen können, die er uns zur Verfügung stellt, damit wir ein gottgefälliges Leben führen können. Denn darum geht es schließlich in unserem Leben. Wir sollen in unserem Leben und durch unser Leben Jesus verherrlichen. Um das zu erreichen, möchte ich gemeinsam mit euch nachprüfen, was in der Bibel eigentlich wirklich über den Heiligen Geist steht und über sein Wirken. Aber nehmen wir uns erst noch mal einen Moment Zeit, um uns anzusehen, was wir bisher herausgefunden haben. In der ersten Predigt haben wir uns angesehen, was Jesus selbst über den Heiligen Geist gesagt hat. In Johannes 14 haben wir dabei zwei wichtige Eigenschaften des Heiligen Geistes entdeckt. Erstens, der Heilige Geist ist Gott. Zweitens, der Heilige Geist ist eine Person. Und letztes Mal haben wir einen kurzen Blick darauf geworfen, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Und dabei haben wir herausgefunden, dass der Heilige Geist in uns mit der Kraft Gottes wirkt, damit wir Gottes Werk vollbringen können. Und es ist unsere Aufgabe, ihn durch uns wirken zu lassen. Und außerdem haben wir im Alten Testament gesehen, was der Heilige Geist hier bei uns auf der Erde macht, beziehungsweise was er damals gemacht hat. Wir haben nämlich gesehen, dass er vier verschiedene Aufgaben erfüllt hat. Erstens, er hat Leben gegeben. Zweitens, er hat Gottes Willen offenbart. Drittens, er hat Sünde aufgedeckt und Sünder zurechtgewiesen. Und viertens, er hat Menschen ausgerüstet, damit sie Gott dienen und ihn repräsentieren können. Diese vier Aufgaben solltet ihr im Hinterkopf behalten, während wir uns heute ansehen, wie der Heilige Geist im Leben Jesu während seiner Zeit hier auf der Erde gewirkt hat. Denn es sind genau diese vier Punkte, die wir uns im Leben Jesu ansehen werden. Wenn wir über das Thema nachdenken, dieses Thema, was der Heilige Geist im Leben Jesu gemacht hat, dann fragen wir uns vielleicht, warum Jesus den Heiligen Geist in seinem Leben überhaupt gebraucht hat. Schließlich ist er doch Gott, haben wir ja schon geklärt. Nun, der Apostel Paulus hilft uns, Jesu Bedürfnis nach dem Heiligen Geist in seinem Leben ein bisschen besser zu verstehen. Und dazu werde ich heute was machen, was man eigentlich nicht macht. Ich nehme nämlich nochmal denselben Text, über den Friedemann letzte Woche gepredigt hat. Allerdings werde ich mich dabei auf einen anderen Aspekt beziehen. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 5 bis 8, eure Einstellung muss so sein, wie sie dem Sein in Christus Jesus entspricht. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Unsere Einstellung soll so sein wie die Einstellung Jesu. So beginnt unser Text. Und das ist echt schwer. Und dann beschreibt Paulus, wie Jesus war und welche Einstellung er uns vorgelebt hat. Eine Einstellung der totalen Demut. Eine Einstellung, die von absolutem Gehorsam geprägt war. Und so sollen wir auch sein. Schwierig, oder? Aber das ist nicht das, worum es mir heute in erster Linie geht. Denn schließlich wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Heilige Geist im Leben Jesu gewirkt hat. Und dazu müssen wir aber zunächst verstehen, was es bedeutet, dass er seine göttliche Gestalt nicht ausgenutzt hat und inwiefern er sich beraubt hat. Das steht ja im Text. Und nachdem wir uns neulich bereits mit der Dreieinigkeit verwirrt haben, stehen wir damit direkt vor der nächsten theologischen Schwierigkeit, der sogenannten Zwei-Naturen-Lehre. Die Zwei-Naturen-Lehre wurde auf dem Konzil von Chalcedon 451 nach Christus formuliert und sie besagt, dass Jesus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und dann kommen da so tolle Wörter, unvermischt und unverwandelt aber auch ungetrennt und unzerteilt. Klingt etwas komisch. Theologendeutsch eben. Man könnte auch einfach sagen, Jesus war gleichzeitig 100% Gott und 100% Mensch. Was mathematisch natürlich absoluter Blödsinn ist, bei Gott aber trotzdem funktioniert. Als Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat er seine Gottheit nicht aufgegeben. Er blieb immer noch zu 100% Gott, war aber gleichzeitig zu 100% Mensch. Ich weiß, das ist nicht so leicht zu verstehen. Geht mir ganz genauso. Aber so muss es gewesen sein. Was er gemacht hat, war, dass er freiwillig auf sein Recht verzichtete, seine göttliche Macht auszuüben. Nur so konnte er uns zeigen, wie Gott sich unser menschliches Leben wirklich vorgestellt hat. Nur so konnte er zum Vorbild für uns werden. Und es war notwendig, damit er all das erleben konnte, was wir als Menschen erleben müssen. Denn nur so konnte er sich den Versuchungen und Problemen stellen, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind. Und deshalb konnte der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 4, Vers 14 und 15 schreiben, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Jesus ist denselben Versuchungen begegnet wie wir. Aber er ist ohne Sünde geblieben. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß, das ist schwierig, einen Bibeltext zu korrigieren, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, ich glaube, er ist nicht denselben Versuchungen begegnet wie wir. Ich glaube, er war größeren Versuchungen ausgesetzt als wir. Ich glaube, Jesus war größeren Versuchungen ausgesetzt als das, was ich Tag für Tag so durchmache. Denkt an Matthäus 4, wo Jesus direkt vom Teufel versucht wurde, aber Gott treu blieb. Oder denkt an das Gebet im Garten Gethsemane, als Jesus versucht war, den ganzen Heilsplan einfach über den Haufen zu werfen, aber nicht sein Wille, sondern Gottes Wille sollte geschehen. Oder denkt dran, wie er am Kreuz hing, verspottet wurde und dazu aufgefordert wurde, herabzusteigen und seine Macht zu beweisen. Und er hing da und er wusste, dass er es konnte. Aber er entschied sich, der Versuchung zu widerstehen und Gott treu zu bleiben. Was denkt ihr? Würdet ihr sagen, dass das die gleichen Versuchungen sind, denen wir täglich ausgesetzt sind? Ich glaube, es war viel härter. Er kennt unsere Versuchungen, so wie es im Hebräerbrief steht. Aber was er durchmachen musste, war wahrscheinlich deutlich mehr als das, was wir jemals erleben müssen. Aber darum geht es heute ja auch nicht. Denn für uns ist dabei eigentlich eine Frage besonders wichtig. Wenn Jesus sich entschied, seine göttliche Macht nicht einzusetzen, wie konnte er dann den Versuchungen widerstehen? Wie war das möglich? Gehört es nicht zum Menschsein dazu, in Versuchungen zu straucheln, zu stolpern und zu stürzen? Ist das nicht normal für einen Menschen? Wie konnte Jesus das als Mensch schaffen? Und die Antwort ist ganz einfach. Durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist war seine Verbindung zu Gott. Dadurch war es ihm möglich, mit Gott zu leben und ihm treu zu bleiben und uns so zu zeigen, wie das menschliche Leben eigentlich gedacht war und ist. Weil Jesus sich entschied, auf seine göttliche Macht zu verzichten, sie nicht einzusetzen, brauchte er als Mensch den Heiligen Geist in seinem Leben, so wie wir den Heiligen Geist in unserem Leben brauchen. Und wenn wir entdecken, wie der Heilige Geist im Leben Jesu gewirkt hat, dann können wir mehr darüber lernen, wie er in unserem Leben wirken will. Und ich hoffe, dass wir etwas sehr Wichtiges verstehen, nämlich, wenn sogar Jesus den Heiligen Geist in seinem Leben brauchte, dann brauchen wir ihn auch in unserem Leben. Sehen wir uns also das Wirken des Heiligen Geistes im Leben Jesu an. Und dabei werden wir feststellen, dass der Heilige Geist im Leben Jesu vor allem in drei Bereichen gewirkt hat. Beginnen wir mit dem ersten Bereich, in dem der Heilige Geist gewirkt hat. Und das ist etwas Grundlegendes. Der Heilige Geist gab Leben. Im Leben Jesu wird das an zwei entscheidenden Stellen besonders deutlich. Zunächst einmal, ganz klar, bei der Menschwerdung Jesu. Man könnte auch sagen, bei seiner Geburt. Oder besser, ungefähr 9 Monate vor seiner Geburt. Sowohl Matthäus als auch Lukas berichten davon. Beide berichten über die Rolle des Heiligen Geistes bei der Menschwerdung Jesu. Und so heißt es in Lukas 1, Vers 35, in dem Gespräch zwischen dem Engel Gabriel und Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und in Matthäus 1, Vers 18 bis 20 wird berichtet: Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er sich aber noch Gedanken darüber machte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. In meiner letzten Predigt haben wir gesehen, wie der Heilige Geist an der Schöpfung mitgewirkt und Leben gegeben hat. Er ist es, der das Leben schenkt. Aber hier hat er es auf ungewöhnliche Weise gemacht. Er kam über Maria und schenkte dem Menschen Jesus das Leben. Natürlich verstehen wir das nicht. Und natürlich gibt es viele Theorien darüber, wie das alles geschehen sein soll. Aber sicher ist, aus dem Text geht ganz klar hervor, dass Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes gezeugt wurde. Und das war absolut notwendig. Das war wichtig, wenn Jesus der Retter der Welt sein sollte. Obwohl Jesus von einer menschlichen Mutter, Maria, als Mensch geboren wurde, wurde er, wie Lukas berichtet, durch den Heiligen Geist heilig geboren. Nochmal der Text aus Lukas 1. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Weil Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, war er heilig. Von klein auf. Auch der Hebräerbrief bestätigt die heilige Natur Jesu. Die heilige Natur, die es ihm ermöglichte, unter sündigen Menschen zu leben, ohne selbst jemals zu sündigen. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 26: Ein solcher hoher Priester war auch für uns notwendig. Einer, der vollkommen heilig und ohne Sünde ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundsätzlich von uns sündigen Menschen unterscheidet und den höchsten Ehrenplatz über allen Himmeln erhalten hat. Das ist der Grund, weshalb der Heilige Geist bei der Geburt Jesu mitwirken musste. Jesus musste heilig sein, auch als Mensch, von Geburt an. Der Heilige Geist hat aber nicht nur die menschliche Geburt Jesu bewirkt, sondern er hat Jesus auch bei der Auferstehung Leben gegeben. Glaubt ihr mir das? Ich meine, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, wer Jesus von den Toten auferweckt hat, dann hättet ihr wahrscheinlich Gott gesagt. Und das ist natürlich richtig. Es war Gott. Aber welche Person des dreieinigen Gottes war es denn jetzt? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Wer hat's gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Alle. Sie haben es alle gemacht. Wollt ihr Beweise haben? Nun, zunächst mal Apostelgeschichte 2, Vers 24. Dort steht, dass Gott, der Vater, ihn auferweckt hat. Petrus sagt dort in seiner Pfingstpredigt, und dann hat Gott ihn auferweckt und den Todeswehen ein Ende gemacht, weil der Tod nicht imstande war, ihn unter sich zu behalten. Also, Gott war es. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Aber auch Jesus selbst war an seiner eigenen Auferstehung beteiligt. In Johannes 10, Vers 17 und 18 hat er schließlich gesagt, und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Also, Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben, aber er hat es auch selbst wieder zurückgeholt. Und auch der Heilige Geist war an diesem Prozess beteiligt. Zwei Stellen im Römerbrief bestätigen das. Römer 1, Vers 3 und 4 schreibt Paulus, es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids war und als Sohn Gottes in Macht bestätigt ist, durch den Heiligen Geist und die Auferstehung aus dem Tod. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. In Römer 8, Vers 11 schreibt er, wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Also, der Heilige Geist hat Jesus auferweckt. Wir sehen also, der Heilige Geist hat Leben gegeben, im Leben Jesu. Er gab ihm menschliches Leben, als er über Maria kam und so dafür sorgte, dass Jesus von Geburt an heilig war. Und er hat nochmal Leben gegeben, als er Jesus von den Toten auferweckte und ihn damit als Sohn Gottes bestätigte. Aber das ist natürlich nicht alles, was der Heilige Geist im Leben Jesu getan hat. Denn der Heilige Geist hat Jesus auch den Willen Gottes offenbart. An dieser Stelle muss ich jetzt was Schwieriges sagen. Denn an dieser Stelle müssen wir uns zunächst mal darüber im Klaren sein, dass Jesus, solange er auf der Erde war, nicht allwissend war. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass Jesus darauf verzichtet hat, seine göttliche Macht einzusetzen. Er wollte und sollte als Mensch leben. Er beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Die Sache mit der fehlenden Allwissenheit sehen wir in Markus 13, Vers 32. Dort sagt Jesus über die Ereignisse der Endzeit, doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Jesus wusste es nicht, denn er hatte auf seine göttliche Macht verzichtet. Aber der Heilige Geist offenbarte ihm so viel vom Willen Gottes, wie er brauchte, um den göttlichen Plan auszuführen. Der Prophet Jesaja, der beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes im Leben Jesu in Jesaja 11, Vers 1 und 2. Er schreibt dort, aus Isais Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Anders ausgedrückt schreibt Jesaja hier, der Heilige Geist wird Jesus mit Weisheit und Verstand ausrüsten, genauso wie mit Rat und Kraft und mit Erkenntnis und Ehrfurcht. Weisheit, Verstand, Rat und Erkenntnis weisen dabei deutlich auf das Offenbaren des Willens Gottes hin. Hinweise auf dieses Wirken des Heiligen Geistes sehen wir schon sehr, sehr früh im Leben Jesu. Schon in seiner Kindheit wirkte der Heilige Geist das, was Jesaja prophezeit hat. In seiner Beschreibung der Kindheit Jesu, da verwendet Lukas deshalb nicht ohne Grund eine Sprache, die sehr an die Worte Jesajas erinnern. So lesen wir in Lukas 2, Vers 40, das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtlich auf ihm. Also hier zeigt sich die Kraft, aber auch die Weisheit, mit der der Heilige Geist Jesus den Willen Gottes offenbarte. So gesehen sollte es uns auch nicht überraschen, dass Jesus als 12-jähriger Junge bereits die Schriftgelehrten im Tempel Gottes, die Weisheit Gottes, unterrichtete. Ab Lukas 2, Vers 40 wird uns über den Besuch des jungen Jesus im Tempel berichtet. Und dort heißt es dann in Vers 46, nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Soweit war das ja noch recht normal. Ein ziemlich wissbegieriger Junge, aber nichts so Außergewöhnliches. Aber in Vers 47 wird uns dann berichtet, als alle, die zuhörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Es waren nicht seine Fragen, die beeindruckten, sondern seine Antworten. Es war sein Einblick in den Willen Gottes, der ihm durch den Heiligen Geist gegeben wurde. Schon als Kind wurde Jesus durch den Heiligen Geist anhand des Wortes Gottes in der Weisheit Gottes unterrichtet. Der Heilige Geist war es aber auch, der Jesus während seines ganzen Lebens den Willen Gottes für sein Leben offenbarte. Das sehen wir zu Beginn des öffentlichen Wirkens in Lukas 4, Vers 1, wo es dann heißt, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt. Oder Matthäus 4, Vers 1, dieselbe Begebenheit. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Wir verstehen nicht ganz, warum der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte, um dort vom Teufel versucht zu werden. Natürlich haben wir vorhin gesehen, dass er durch diese Versuchung unsere Versuchungen besser verstehen kann. Und gleichzeitig zeigt er uns damit, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes solchen Versuchungen widerstehen können. Und trotzdem erscheint uns das alles irgendwie schnell etwas befremdlich. Aber wir wissen, dass Jesus der Führung des Heiligen Geistes gehorchte. Des Heiligen Geistes, der ihm offenbarte, dass dies zu dieser Zeit Gottes Plan für sein Leben war. Und während seines ganzen irdischen Lebens offenbarte Gott durch den Heiligen Geist immer wieder seinen Willen für das Leben Jesu und Jesus gehorchte. Aber der Heilige Geist offenbarte Jesus nicht nur den Willen Gottes, sondern rüstete ihn auch aus, um Gottes Pläne auszuführen. Wir können das bereits bei Jesu Taufe sehen. Von der Taufe wird in allen 4 Evangelien berichtet. In Matthäus 3, Vers 16 und 17 lesen wir beispielsweise, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel herab, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ganze Geschehen, das ähnelt sehr dem, was wir neulich beim Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament gesehen haben. Gott sendet seinen Geist auf einen Menschen, damit rüstet er ihn aus, ihm zu dienen und sein Repräsentant auf Erden zu sein. Aber bei Jesus gab es einen großen Unterschied. Denn in diesem Fall konnten andere das Kommen des Geistes eben in Form einer Taube sehen. Es scheint, als wollte Gott, dass alle erkennen, wie wichtig es für Jesus und seinen Dienst war, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Es war extra sichtbar. Nach seiner Taufe und der anschließenden Versuchung in der Wüste kehrte Jesus nach Galiläa zurück, wo er am Sabbat in die Synagoge ging. Dort nahm er die Jesaja-Rolle und in Lukas 4, Vers 18 und 19 wird uns berichtet, was Jesus aus dieser Rolle vorlas. Nämlich, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist ein beeindruckender und aufschlussreicher Text. Insbesondere dann, wenn wir uns ansehen, wie es denn weiterging. Verse 20 und 21. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Was ist in Erfüllung gegangen? Der Geist des Herrn ruft auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und so weiter. Jesus erkannte, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hatte, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden, die Gefangenen zu befreien, die Blinden sehend zu machen und die Unterdrückten zu befreien. Indem er sich diesen Aufgaben widmete, diente Jesus den Zielen Gottes und war gleichzeitig Gottes Repräsentant auf Erden. Und er bezeugte, dass er diese Aufgabe nur durch das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben erfüllen konnte. Später, in seinem Wirken, als Jesus Dämonen austrieb, da bestätigte er nochmal seine Abhängigkeit vom Heiligen Geist. In Matthäus 12, Vers 28, da lesen wir, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Es war der Geist Gottes, der die Dämonen austrieb, denn der Geist Gottes wirkte in Jesus. Er rüstete ihn aus, solche Wunder zu vollbringen. Und auch seine wichtigste Aufgabe konnte Jesus nur durch das bevollmächtigte Wirken des Heiligen Geistes erfüllen. Das sehen wir Hebräer 9, Vers 13 und 14. Denn wo das Blut von Böcken und Stieren oder die in Wasser aufgelöste Asche einer jungen Kuh auf unrein gewordene Menschen gesprengt wurde, galten sie äußerlich wieder als heilig und rein. Wie viel mehr bewirkt dann das Blut von Christus, dem Messias? Denn er hat sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht. Gottes ewiger Geist hat ihn dazu geführt. Und deshalb reinigt sein Blut unser Gewissen von toten, nutzlosen Werken, damit wir jetzt imstande sind, dem lebendigen Gott zu dienen. Es war der Heilige Geist, der Jesus auf seinem langen Weg nach Golgatha auf Schritt und Tritt begleitete. Es war der Heilige Geist, der ihm im Garten Gethsemane beistand, als er unter so großen Qualen betete, dass er Blutstropfen schwitzte. Es war der Heilige Geist, der ihn unterstützte, als die Soldaten Nägel in seine Hände und Füße schlugen. Und so war es letztlich der Heilige Geist, der den Menschen Jesus dazu befähigte, Gottes Plan auf dieser Erde umzusetzen. Denn er rüstete ihn mit allem aus, was er als Diener und Repräsentant Gottes auf dieser Erde benötigte. Und damit kommen wir zur vierten und letzten Aufgabe des Heiligen Geistes, denn er überführte Jesus nicht. Er überführte Jesus nicht. Es überrascht nicht, dass wir gesehen haben, dass der Heilige Geist im Leben Jesu in einer Weise gewirkt hat, die seinem Wirken im Alten Testament sehr ähnlich ist. Er gab Leben, er offenbarte und er rüstete aus. Aber es gibt eben diese eine Aufgabe, die der Heilige Geist im Alten Testament erfüllt hat, die wir im Leben Jesu aber vergeblich suchen. Denn der Heilige Geist überführte Jesus nicht. Es war schließlich nicht nötig, dass der Heilige Geist Jesus zurechtwies. Da Jesus nie gesündigt hat, bestand für den Heiligen Geist nie die Notwendigkeit, ihm seine Sünde zu offenbaren oder ihn zurechtzuweisen. Und somit haben wir diesen Punkt schnell abgehandelt. Es ist nämlich das, was wir schon in Hebräer 4, Vers 14 und 15 gesehen haben. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Er litt unter denselben Versuchungen wie wir, aber er hat nicht gesündigt. In seinem Leben gab es nichts, was der Heilige Geist hätte beanstanden oder aufdecken müssen. Und so brauchte der Heilige Geist in diesem Bereich des Lebens Jesu nicht einzugreifen. Wie schön wäre es, wenn wir diesen Punkt bei uns auch einfach auslassen könnten. Aber dazu mehr in einer anderen Predigt. In meinen nächsten Predigten werden wir uns nämlich noch damit beschäftigen, wie der Heilige Geist heute im Leben eines Christen wirkt. Aber die Grundlagen, die wir in den bisherigen Predigten gelegt haben, werden uns helfen, das zu verstehen. Bis dahin möchte ich aber nochmal auf Philipper 2 zurückkommen. Ich möchte euch nochmal an das erinnern, was wir am Anfang hatten. Und zwar den schwierigen Teil. Worum ging es nochmal in Philipper 2, Vers 5 bis 8? Eure Einstellung muss so sein, wie sie dem Sein in Christus Jesus entspricht. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Unsere Einstellung soll so wie die Einstellung Jesu sein. Und das Schöne ist, an Jesus und seinem Leben können wir sehen, dass das möglich ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in Jesus gewirkt hat. Er hat ihm Leben gegeben, ihm den Willen Gottes offenbart und ihn für den Dienst ausgerüstet. Und wenn der Heilige Geist das in Jesus geschafft hat, dann kann er auch an unserer Einstellung arbeiten und sie der Einstellung Jesu angleichen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Amen.